ARD.
Arbeitsplatz Schrottimmobilie. In welchem Zustand viele Polizeigebäude sind.
Abkühlung an heißen Tagen, wie ihr schlechtes Eis erkennt.
Und warum Lidl seinen ersten Laden ohne Lebensmittel eröffnet.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Mittwoch, der 13. August und heute schwitzen für euch Julia Barth und Philipp Lacomi. Hallo.
Guten Morgen.
Schimmel an den Wänden, Löcher in der Decke und Ungeziefer krabbeln unterm Schreibtisch klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Arbeitsplatz, wo man gern Zeit verbringt, ist aber die Realität in einigen deutschen Polizeiwachen. Die sind nämlich so marode, dass sie Polizistinnen und Polizisten sogar krank machen.
Das kritisiert die Gewerkschaft der Polizei. Sie sagt, es gibt hunderte marode und teilweise gesundheitsgefährdende Dienststellen. Besonders schlimm ist der Zustand wohl im Hauptdienstgebäude der Polizei in Paderborn.
Da soll das Wasser im Keller stehen und teilweise kommen Ratten aus der Toilette. In der Wache in Kempen bei Viersen sollen verstopfte Rohre dazu führen, dass das Abwasser durch die Decke im Wachraum kommt.
Boah, also das sind so ein paar Gruselbeispiele aus Nordrhein-Westfalen. Auch bei mir hier in der Nähe in Wuppertal ist das Gelände der Polizei in einem katastrophalen Zustand. Obwohl da echt viele Einsatzkräfte untergebracht sind. Die Bereitschaftspolizei für große Demos und Fußballspiele zum Beispiel. Und teilweise können die dort nicht mal duschen, weil das Wasser abgestellt ist. Das berichtet Björn Lüttke von der Gewerkschaft der Polizei.
Wenn die Kollegen aus den operativen Einheiten zurückkommen, zum Beispiel vom Tauchen, die haben in eiskalten Wässern nach Leichen getaucht oder unsere Höhlenkletterer, die standen im Hambacher Forst, werden mit Fäkalien überhäuft und dann kommen die hier hin und können nicht mal warm duschen. Das ist desaströs. Das schafft bei unseren Kolleginnen und Kollegen natürlich enorme Verärgerung.
In Nordrhein-Westfalen wurde schon viel Geld in die Hand genommen, Wachen renoviert und der Fuhrpark auf Vordermann gebracht, aber wir hören, es gibt trotzdem noch Nachholbedarf. Und den gibt es auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Da gibt es echt ziemlich viel Ärger über marode Dienststellen.
Von der Gewerkschaft der Polizei heißt es, dass viel mehr Geld in die Gebäude gesteckt werden müsste insgesamt. Allein in Berlin bräuchte es 2 Milliarden Euro, um die Standorte ordentlich zu renovieren.
Die Situation ist für viele Polizistinnen und Polizisten natürlich nicht so toll. In Räumen mit Schimmel oder Legionellengefahr, so wie in Wuppertal, möchte vermutlich niemand von uns arbeiten. Aber auch das Bild, das die Polizei nach außen hin abgibt, spielt da natürlich eine Rolle. Und es sind nicht nur die Wachen, die marode sind, auch bei vielen Dienstfahrzeugen gibt es wohl Mängel.
Der Gewerkschaftschef Hagen Husken sagt, das ist wirklich peinlich und beschämend, mit was für Autos die da teilweise unterwegs sind. Das sind zum Teil Fahrzeuge mit aufgerissenen Sitzen und einer 500.000 Kilometer auf dem Tacho. Kaputte Schaltknüppel gibt's auch und ihn ärgert das auch deshalb, weil ja auch händeringend nach Nachwuchs gesucht wird bei der Polizei. Und das ist dann eben keine so schöne Außenwirkung.
Das stimmt. Zumindest in NRW gab es auch schon eine politische Rückmeldung auf die Vorwürfe. Innenminister Reul hat da gestern eingeräumt, ja, in seinem Bundesland sei jahrzehntelang alles verloddert lassen worden. Er schiebt es also so ein bisschen auf die SPD-Regierung davor und sagt, vor ein paar Jahren habe die Modernisierung angefangen und die Polizei könnte zumindest nach wie vor ihre Arbeit machen. Er hält es also nicht für ein Sicherheitsproblem.
Ja, trotzdem bleibt unter vielen Polizistinnen und Polizisten die Hoffnung, dass es im kommenden Jahr dann trotzdem noch mal deutlich mehr Mittel für Baumaßnahmen geben wird.
Unsere Kurznachrichten.
Bundeskanzler Friedrich Merz und andere EU-Staats- und Regierungschefs wollen heute US-Präsident Donald Trump sagen, was sie vom Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erwarten. Sie befürchten, dass Putin gut verhandeln wird am Freitag und Trump nur einen schnellen Deal will, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.
Griechenland hat die EU um Unterstützung bei der Bekämpfung von mehr als 100 Waldbränden gebeten. 4 Löschflugzeuge aus dem sogenannten Katastrophenschutzmechanismus der EU hat die Feuerwehr angefordert. Darüber werden europaweit Hilfsmittel verteilt. Von den Waldbränden in Griechenland sind unter anderem die Inseln Kefalonia und Zakynthos und die Halbinsel Peloponnes betroffen.
Gestern hat Taylor Swift ein neues Album angekündigt. The Life of a Showgirl soll das 12. Studioalbum heißen. Gesagt hat sie das im Podcast ihres Freundes, von dem es gestern zumindest einen Ausschnitt gab. Heute wird der gesamte Podcast veröffentlicht. Und deshalb hoffen viele Fans, dass sie dann auch erfahren, wann das Album veröffentlicht wird.
Kantersieg für die deutschen Hockeyherren bei der Heim-EM in Mönchengladbach. Das Team hat gestern im letzten Vorrundenspiel mit 10:0 gegen Polen gewonnen und steht jetzt im Halbfinale. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, heute Nacht ist die europäische Rakete Ariane 6 zum dritten Mal in Richtung Erdumlaufbahn abgehoben. An Bord ist ein hochmoderner Satellit, der die Aufgabe hat, Wetter- und Klimaverhältnisse auf der Erde zu beobachten. Heute ist so ein Tag, an dem vielen, glaube ich, jede Abkühlung willkommen ist. Bis zu 37 Grad sollen es werden. Und da liegt der Weg in die nächste Eisdiele ziemlich nah, finde ich.
Oft werben diese Eisdielen ja mit hausgemachtem Eis oder Eis aus eigener Herstellung, liest man auf jeden Fall häufiger mal. Klingt erstmal auch ganz gut, ist es aber im Zweifel nicht immer. Wir erzählen euch, woran ihr erkennen könnt, dass ihr es mit Qualitätseis zu tun habt und nicht mit minderwertiger Ware.
Dazu wollen wir erst einmal kurz vorwegschieben, wenn ihr eure Lieblingseisdiele habt und es euch da richtig gut schmeckt, weitermachen, denn darauf kommt es ja an. Uns geht es nicht darum, euch das zu vermiesen, aber wenn ihr in einer Stadt unterwegs seid und nicht so richtig wisst, für welche Eisdiele entscheide ich mich denn, dann können euch unsere Tipps vielleicht ein bisschen helfen.
Fangen wir mal mit einer besonders beliebten Sorte an, Schokolade. Was macht gutes Schokoeis aus? Das sagen Menschen aus dem Norden dazu.
Am besten ist es, wenn noch so kleine Schokostückchen mit drin sind.
Auf jeden Fall die schöne Schokolade, qualitativ hochwertig.
Ja, das wäre schön.
Fast wie ein Werbespot.
Ja, ob da auch wirklich Schokolade drin ist, könnt ihr oft daran erkennen, dass ein Stück Schokolade auf dem Bild zu sehen ist. Wenn das so ist, dann sollte Schoko drin sein, nicht bloß Kakao. Eigentlich darf es auch nur dann Schokoladeneis heißen. Da gibt es nämlich in Deutschland Mindestanforderungen dafür. Genau gesagt Leitsätze für Speiseeis des deutschen Lebensmittelbuches. Sind zwar rechtlich nicht verpflichtend, können aber zumindest ein ganz guter Indikator sein.
Und zu diesen freiwilligen Leitsätzen gehört auch, wer Nusseis draufschreibt, muss auch dafür sorgen, dass der Nussanteil bei mindestens 5% liegt und der nussige Geschmack deutlich ist. Alles andere müsste dann eigentlich Eis mit Nussgeschmack heißen. Genauso bei Vanilleeis, wenn das so heißt, dürfen nur echte Vanille oder natürliche Vanillearomen drin enthalten sein. Ist das nicht so, müsste man es Eis mit Vanillegeschmack nennen.
Jetzt kommen wir nochmal zu den Läden, die mit hausgemacht oder aus eigener Herstellung werben. Das klingt erstmal nach individuell und liebevoll hergestellt, mit den besten Zutaten natürlich. Allerdings ist das nicht unbedingt ein Zeichen für qualitativ hochwertiges Eis. Es reicht nämlich schon, wenn das Eis vor Ort aus fertigem Eispulver angerührt wurde.
Oder die Eisdielen lassen sich eine fertige Grundeismasse aus Milch- und Sahnepulver liefern, reichern die noch ein bisschen an und mischen ein paar Zutaten dazu, um dann die Sorte herzustellen. Mehr aber auch nicht. Das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade das, was wir im Kopf haben, wenn wir an selbstgemacht oder hausgemacht denken.
Das muss übrigens nicht so sein, kann aber, und das hat damit zu tun, dass so Begriffe wie selbstgemacht oder aus eigener Herstellung auch nicht rechtlich geschützt sind.
Deshalb geben wir euch noch ein paar Tipps an die Hand, an denen ihr gutes, also qualitativ hochwertiges Eis erkennt, beziehungsweise woran ihr erkennt, dass es das nicht ist.
Ja, Punkt 1 ist, wenn ihr seht, dass sich das Eis bergeweise in der Auslage von so einer Eisdiele türmt, kommt ja immer mal vor, dass man das dann wirklich so sieht, wie das irgendwie fast oben anstößt, könnt ihr davon ausgehen, dass da jede Menge Bindemittel oder Aufschlagmittel drin sind. Das ist also eher ein Warnsignal als ein Qualitätsmerkmal.
Zweitens, Eis in besonders knalligen Farben sieht vielleicht hübsch aus, ist aber auch nicht unbedingt ein Zeichen für Qualität, sondern eher dafür, dass da viele Farbstoffe drin sind.
Und drittens, wenn das Eis stark glänzt oder sich besonders auf Fruchteis kleine Pfützen bilden, dann ist es in der Theke entweder zu warm oder das Eis enthält zu viel Zucker.
Also ihr merkt, auf ein paar Dinge kann man achten, aber machen wir uns nichts vor. Eis ist ja so oder so nichts, was man isst, weil man sich besonders gesund ernähren will. Ja. Das isst man eher fürs Gemüt und am Ende ist vor allem der Geschmackstest entscheidend. Wenn man zum Discounter geht, ist es ja manchmal ein bisschen so wie bei IKEA. Eigentlich ist man für was ganz anderes hingekommen, in dem Fall für einen Wocheneinkauf.
Und hat dann den Wagen voll.
Ganz genau. Und am Ende landen plötzlich eine Bohrmaschine, eine Pfanne oder so praktische Tupperboxen im Einkaufswagen.
Früher haben die Leute zum Teil für sowas Schlange gestanden, wenn Aldi zum Beispiel einen günstigen Laptop im Angebot hatte, einen preiswerten Fernseher oder gute und günstige Campingprodukte. Die waren dann auch immer super schnell vergriffen. Heute ist es nicht mehr unbedingt so, weil die Discounter da ziemliche Konkurrenz bekommen haben.
Lidl versucht da jetzt gegenzusteuern. Um sich aus dem Geschäft nicht rausdrängen zu lassen, hat der Discounter den ersten Laden aufgemacht, in dem es gar keine Lebensmittel gibt, sondern nur andere Produkte, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte, Werkzeug, Klamotten und so weiter. Diese Non-Food-Filiale ist in Lottstetten, das liegt in Baden-Württemberg an der Grenze zur Schweiz.
Lidl will da mal ausprobieren, ob es funktioniert, dass der Discounter wieder mehr Umsatz mit Produkten jenseits von Lebensmitteln machen kann. Dieser Umsatz ist nämlich seit Corona ziemlich geschrumpft und Experten nennen vor allem zwei Gründe dafür, dass die Discounter Interesse daran haben, das wieder zu ändern. Sie können mit solchen Artikeln nämlich mehr verdienen als mit Lebensmitteln und der Run auf diese Aktionsartikel, also wir haben es gerade gehört, der Laptop von Aldi zum Beispiel, die nur begrenzt verfügbar waren, der hat natürlich auch ordentlich Kundschaft in die Läden gebracht. Und die Kunden haben dann meistens auch andere Sachen mitgenommen, wo sie schon mal da waren.
Ob so ein Laden komplett ohne Lebensmittel jetzt aber die alten Zeiten zurückbringt, da sind Experten eher skeptisch. Die sagen nämlich, das könnte sogar eher ein bisschen nach hinten losgehen, weil Lidl-Kunden ein gewisses Sortiment gewöhnt sind und der Name ja auch für was steht, sodass Leute vielleicht eher irritiert sind, wenn sie in einen Lidl reingehen und es da plötzlich gar keine Lebensmittel mehr gibt.
Für alles darüber hinaus gehen viele inzwischen halt eher woanders hin und das ist auch ein wesentlicher Grund dafür, dass dieses Non-Food-Geschäft bei den Discountern eben nicht mehr so läuft wie früher. So Läden wie Teddy oder Woolworth haben da ja auch viel im Angebot und sind echte Konkurrenz und inzwischen halt auch oft billiger, weil die Lebensmittel-Discounter bei diesen Produkten auch die Qualität hochgeschraubt haben und da nicht mehr so selbstverständlich das ultimative Schnäppchen zu machen ist.
Dazu kommt noch das Internet. Einen günstigen Fernseher oder Laptop kaufen viele ja inzwischen auch eher dort, anstatt dafür bei Lidl oder Aldi Schlange zu stehen. Auch deshalb sind so einzelne Aktionswaren eben nicht mehr so attraktiv für Kunden wie eine große Auswahl im Netz oder im Elektrogeschäft. Das zeigt eine aktuelle Studie. Und das heißt auch, wenn die Lebensmitteldiscounter damit noch Menschen locken wollen, müssen die Angebote schon sehr günstig sein, dass wir noch zu
Ja, wir haben es eben schon gesagt, die Konkurrenz auf diesem Markt für Non-Food-Produkte ist ziemlich gewachsen und das zum Teil auch sehr stark. Ein Beispiel dafür ist die Discounterkette Action, bei der man vom Kleiderbügel über eine Lampe bis hin zu Spielzeug so ziemlich alles findet. Action macht gerade jeden Tag eine neue Filiale in Europa auf und bietet eben eine riesige Vielfalt an Produkten, die auch regelmäßig ausgetauscht werden. Also da gibt es jede Woche quasi dann neue Produkte.
Die zeigen gerade, wie man in diesem Segment sehr erfolgreich unterwegs sein kann. Allerdings liegt da laut Experten die Betonung auf gerade. Sie sagen nämlich, dass es genug Beispiele aus der Vergangenheit gibt, wo solche Ketten super schnell gewachsen sind, dann aber auch sehr schnell wieder abgestürzt, bis hin zur Insolvenz sogar.
Deshalb ist es ganz spannend zu gucken, wie lange sich Lidl jetzt mit diesem Experiment hält. Schauen wir mal. Umgekehrt kann man aber auch sagen, sie probieren das jetzt erstmal mit einer Filiale von insgesamt mehr als 10.000 Läden in ganz Europa. Da kann man ja mal was austesten. Ja. Und auch wenn es schief geht, wäre das für Lidl nicht der Untergang der Welt. Zettel raus, wir schreiben spontan einen Test. Dieser Satz löst viel bei euch aus, haben wir gestern gemerkt. Mhm. Auf unser Thema mit den unangekündigten Tests in unserer Folge haben wir viele, viele Rückmeldungen bekommen von Eltern, Lehrerinnen und auch Schülern. Vielen Dank schon mal dafür an dieser Stelle.
Ja, wir können leider nicht alle zu Wort kommen lassen, aber ein paar Reaktionen wollen wir gerne mit euch teilen. Die von Ida zum Beispiel. Sie kommt aus der Nähe von München, kommt bald in die 8. Klasse und findet unangekündigte Tests oder Echsen, wie die in Bayern heißen, sehr belastend.
Sie schreibt: Man kann sich nicht gezielt vorbereiten und steht dadurch oft unter starkem Druck. Sie hat sogar jemanden in ihrer Klasse, der durch diesen ständigen Stress eine Angststörung entwickelt hat.
Max ist 16, hat uns geschrieben, dass in seinem Gymnasium in Coburg im Rahmen eines Projekts auf unangekündigte Tests verzichtet wird. Allerdings ist es jetzt so, sagt er, dass Schüler zum Teil krank machen und die Tests nachgeschrieben werden müssen, was für Lehrer ein ziemlich großer Mehraufwand ist, weshalb die Zahl an Tests im Vergleich dann doch deutlich abgenommen habe.
Susanne hat uns auch geschrieben, sie ist Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule in Kandern in Baden-Württemberg. Sie hält nicht so wirklich viel von unangekündigten Tests und schreibt: Mir ist der Lernerfolg wichtig und deswegen ist es mir lieber, ich kündige an und die Schüler haben die Chance, sich dann darauf vorzubereiten.
Franziska ist auch Lehrerin. Sie arbeitet an einem Gymnasium in Sachsen-Anhalt und sie hat uns gewhatsappt, dass sie Tests grundsätzlich ankündigt, ihrer Klasse am Anfang des Schuljahres aber direkt auch dazu sagt, dass sie davon auch durchaus mal abweicht, wenn sie merkt, dass die Arbeitsmoral nicht mehr passt, die Schüler also nicht mitarbeiten und kein Interesse zeigen.
Haben es die Schüler also in der eigenen Hand.
Ganz genau.
Jenny ist Mutter von zwei Kindern und schreibt uns aus dem Urlaub im Allgäu, dass sie die unangekündigten Tests gut findet, weil Schüler dann lernen, souveräner und auch ungestresster mit Herausforderungen umzugehen. Sie schreibt: Klar, hat sich bei uns früher auch der Magen umgedreht, wenn es hieß, alle Hefte und Bücher weg, wir schreiben nur einen Test, aber war auch ein Lernprozess, schreibt sie. Bekommt man eine schlechte Note, bereitet man sich besser auf den Unterricht vor und die Lehrkraft erhält zeitgleich ein Feedback, was vom Lehrstoff hängen geblieben ist.
Und zum Schluss noch ein Kommentar von Densko bei Spotify, der uns hier sehr hat schmunzeln lassen in der Redaktion. Er schreibt: Mein damaliger Mathelehrer hat immer einen Test geschrieben, wenn Bayern verloren hat. Und das hätte dann einfach dazu geführt, dass die Klasse den Verein noch unsympathischer fand.
Ja. Da war es ja streng genommen auch nicht wirklich ein unangekündigter Test, weil ja, genau. Ob Bayern verloren hat oder nicht, kann man rausfinden. Es ist nur die Frage, ob man dann 23 Uhr sich noch hinsetzt zum Lernen.
Und sich auf den Test vorbereitet.
Ja, genau. Ihr seht, sehr unterschiedliche Meinungen, die ihr uns geschrieben habt. Toll, dass ihr nochmal so viele verschiedene Argumente irgendwie gebracht habt und wir die zu hören bekommen haben. Und das war's dann auch für heute.
Ja, wir sagen tschüss. Ich bin morgen nicht mehr dabei. Dafür hast du dann Sebastian Trepper an deiner Seite.
Ja, bis dahin. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.